Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Peter und der Wald. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Peter selbst. Herzlich willkommen in deinem Podcast.
Danke, Tobias. Es ist für mich sehr ungewohnt, für dich wahrscheinlich auch. Aber ja, ich lasse mich mal überraschen, weil ich habe mich heute überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin ja der Gast.
Genau, und das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir die 200. Podcast-Folge. Das ist eine echt lange Zeit, seitdem wir den Podcast schon machen. Viel passiert in der Zwischenzeit. Wir hatten wirklich schon richtig spannende Gäste und die haben auch wirklich immer spannende Dinge erzählt. Aber heute soll es mal um dich gehen und deswegen wäre auch direkt meine erste Frage. Was war denn dein schönstes Walderlebnis?
Mein schönstes Walderlebnis? Oh, das ist wirklich schwer, weil ich mehrere schöne hatte. Das muss ich aber wirklich lange nachdenken. Was war mein schönstes Walderlebnis? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich sage vielleicht mal ein schönes Walderlebnis von gestern.
Okay, nur mal kurz als Zwischeninfo. Das zeigt ja mal, wie schwierig das für die Menschen ist, die sonst in deinem Podcast sind, die sich dann auch entscheiden. Es ist eigentlich schön, mal die andere Perspektive einzunehmen.
Ja, oh, ich denke zwar immer, die bereiten sich doch drauf vor, aber das hätte ich natürlich auch machen
können. Genau, das habe ich auch gedacht.
Ich hätte eigentlich damit rechnen können, Menschenskinder. Okay, ich nehme mal das schönste Walderlebnis der letzten Zeit, nämlich von gestern. Gestern bin ich mit meiner Frau, deiner Mutter, Fahrrad gefahren. Wir wollten abends noch essen gehen in Bad Münstereifel und sind dann mit dem Fahrrad gefahren und sind an einer Waldfläche vorbeigekommen, die ich vor, ich glaube, es ist 11 oder 12 Jahre her, habe aufforsten lassen. Also damals habe ich die Gemeinde überredet, eine Wiese zu kaufen und die haben wir aufgeforstet mit Birke und Buche. Also alle, die jetzt denken, Mensch, der Peter sagt doch immer, Pflanzen ist nicht gut. Ja, das stimmt immer noch. Wiesen kriegt man schneller in Wald, wenn man eine Initialzündung macht, um Waldklima zu bekommen. Wohl wissend, dass das nicht der richtige Wald wird. Bla, bla, bla. Es geht ja ums schönste Walderlebnis. Also, ich komme an dieser Fläche vorbei und die ist einfach schön geworden. Das ist schön geworden. Die Bäume sind mittlerweile so je nach Stelle, ich würde mal sagen, zwischen 5 und 10 Meter hoch. Das finde ich für das Alter eigentlich gut und es funktioniert genauso, wie es sollte. Oben steht die Birke, unten drunter die schattenliebende Buche. Und dass in relativ kurzer Zeit zumindest ein Waldeindruck entsteht, das finde ich total faszinierend. Ne? Also meine Frau dachte, das ist nach 20, 30 Jahren entstanden. Nee, nach irgendwas 11, 12 Jahren. Finde ich was ganz Hoffnungsvolles, dass man sieht, ja, das kann auch schnell gehen.
Ja, sehr schön. Ja, was würdest du denn sagen, was hat dich damals motiviert, so die Wiese überhaupt neu aufzuforsten? Weil das war ja zu einer Zeit, wo man eigentlich noch gar nicht so viel über dieses Thema gesprochen hat, würde ich sagen. Also Waldmehrung, Aufforstung. Und wie kamst du denn damals auf die Idee?
Also sagen wir mal, mir ist das seit, würde ich mal sagen, sportlichen 30 Jahren Minimum klar. Auch diese ganzen Klimawandelgeschichten. Also ich meine, ich habe Heumer von Ditfurth gelesen. Ich weiß gar nicht, wem das von euch noch was sagt, die ihr dazu hört. Und
Wer ist das denn?
Holmer von Ditfurth, das war, ich weiß gar nicht, war das ein Biologe? Ich weiß gar nicht, was der studiert hat oder was seine Expertise war, aber der hat im ZDF Sendungen gemacht zum Klimawandel. Und der hat auch ein Buch geschrieben, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Das geht ja auf Martin Luther zurück, ich glaube sinngemäß. Und wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Geht um das Prinzip Hoffnung. Und der hat Ende der 70er Jahre schon alles ganz klar benannt.
Ist aber auch grundsätzlich schön, ne? Ein schönes Zitat. Ist das dann Hoffnung oder Zuversicht?
Ich finde, es hört sich eigentlich nicht so doll an, so nach Motto. Und wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich noch einen Apfelbaum. Ich denke ja, die geht morgen nicht unter und deswegen würde ich einen Apfelbaum pflanzen. Aber wie auch immer, dieser Holmer von Ditfurth, der hat das klar benannt. Ich habe übrigens gestern zufällig noch ein Interview mit Helmut Schmidt gesehen von 1988, der sowohl Atomkraft als auch Kohle, Gas und Öl als nicht tragbar bezeichnet hat. Und das war jetzt kein Kind von Traurigkeit, Helmut Schmidt. Also es ist jetzt nicht der Öko gewesen, aber es war völlig klar, dass man das alles nicht nehmen kann und dass der Klimawandel logischerweise hat auch ausdrücklich CO2 genannt, was in die Atmosphäre gepustet wird, dass das überhaupt kein Thema mehr ist, über das man diskutieren muss. 1988. So, ich habe hier in der Gegend angefangen, als Revierleiter zu arbeiten, 1991. Und da war klar, das geht so alles nicht weiter. Wälder sind ein zentraler Bestandteil und so kommen wir zu dieser Fläche. Ich habe die Gemeinde dazu überredet, Flächen anzukaufen, Landwirtschaftsfläche, Wiese, / Tierfutterfläche, das ist ja das, was wir heute auch propagieren, und das in Wald zu verwandeln. Und sowas macht Spaß. Das ist ja so ähnlich wie diese Wärmepumpe versus Gasheizung-Diskussion. Das wird immer in eine ideologische Ecke gedrängt, wo man sagt, Leute, das macht einfach Spaß, das liegt auf dem Tisch und völlig egal, welcher politischer Couleur man ist, das ist vernünftig und ist einfach schön.
Ja, finde ich auch. Ja, ich finde gerade heutzutage ist das, gerade wenn man so neue Flächen aufforstet und so, das ist für die meisten Leute schon super selbstverständlich und viele haben da auch ein Gespür für. Aber ich fand, früher war das schon eher was Außergewöhnliches. Wir haben ja sowas auch so mit dem WWF in so Camps gemacht. Ich weiß gar nicht, was aus der Fläche jetzt geworden ist.
Wie alt warst du da?
Oh, da war ich, glaube ich, so 8, 9 Jahre, würde ich sagen. Ja. Ich kann es ganz schwer einschätzen.
Stimmt, da haben wir auch eine Wiese aufgeforstet mit allen möglichen, weiß ich nicht, würde man sagen, 15 verschiedenen Baumarten.
Ich habe mir auch mal gemerkt, dass das gar nicht so wenig Arbeit ist, gerade wenn man so eine Wiese aufforstet, wo der Boden vielleicht auch schon ein bisschen stärker verdichtet ist und wo man dann ein paar Steine drin hat. Mit so einem Lochbohrer geht das ja eigentlich ganz gut, dass man mal so ein Loch gräbt oder bohrt und den Baum dann da reinsteckt. Aber das ist schon mehr Arbeit, als man eigentlich denkt, finde ich.
Habe ich sogar noch Fotos. Ja, können wir leider nicht veröffentlichen wegen Abbildungsrechten. Also die
von mir aus gerne. Einverstanden.
Ja, ich guck mal. Aber wenn ich eins finde, wo nur du drauf bist, dann können wir das können wir übrigens tatsächlich machen, mal ein paar Bilder zu den Themen der Podcast-Folgen auf Instagram hochladen. Das war nämlich ein Vorschlag von Leuten, ne?
Oder genau, ich habe auch eine E-Mail gelesen, wo es jemand gefragt hatte, ob man das nicht vielleicht machen kann. Finde ich auch grundsätzlich schön. Wir machen ja auch jetzt in naher Zukunft, werden sich auch noch ein paar Kleinigkeiten hier in dem Podcast ändern.
Also okay, dann krame ich mal in meinen Archiven. Ich weiß, dass ich diese Bilder habe. Und da guck mal, ob ich eins finde, wo du rumhackst mit der Hacke und versuchst da irgendwelche Weiden oder, keine Ahnung, Eichen da in den Boden einzubuddeln.
Ja, okay. Aber wenn wir schon mal so ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen, würde mich mal interessieren, was hat dich damals motiviert, überhaupt grundsätzlich Förster zu werden?
Also die Motivationslage, die war diffus. Ich hatte keine Ahnung, was ein Förster macht, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht studiert. Also ich hatte einen Studienplatz für Biologie in Bonn. Da wäre ich dann ein Vorgänger, zum Beispiel unser Doro Killmann gewesen, die hier sehr schöne Kurse an der Waldakademie hält. Wirklich sehr lustig. Da wäre ich vielleicht ganz woanders hingerutscht. Und ich hatte keine Ahnung, was mache ich hinterher. Ich wollte als Kind ja Naturschützer werden, Naturforscher werden. Ich hatte mal so diffuse Ideen, Wildhüter in Kenia, wäre cool. Ne, sowas. Und ich würde mal denken, dass ich dachte, Förster ist sowas wie Waldhüter. Und Auslöser war ein Zeitungsartikel, den hat mir meine Mutter hingelegt. In der Rheinzeitung war das, da hat die Bezirksregierung Koblenz Bewerberinnen und Bewerber gesucht für einen internen Studienplatz Forstwirtschaft. Also die haben quasi ihr eigenes Forstpersonal ausgebildet, studieren lassen, so ähnlich wie die Bundeswehr. Die hat ja auch Hochschulen. Mhm. Gibt es aber gar nicht mehr, macht man alles nicht mehr.
Aber man hat ja auch tatsächlich einen sehr, sehr großen Flächeneinfluss. Also wenn man Naturschutz betreiben möchte oder einen großen Einfluss auf Landflächen haben möchte, dann hat man ja jetzt als Förster oder Försterin mehr Einfluss denn je, weil die Forstreviere ja größer werden. Und man hat ja schon einen sehr, sehr direkten Flächeneinfluss auf eine sehr, sehr große Fläche, ne?
Jein, würde ich sagen, weil die Leitplanken sind relativ eng. Also man muss eine bestimmte Menge Holz liefern. Also damals war das natürlich noch ein bisschen einfacher. Sagen wir mal so, damals gab es ja keine Computer. Kann ich gar nicht mehr vorstellen, ne? Also wirklich alles uralte Formulare, die waren schon vergilbt, bevor man sie ausgefüllt hat. Und da wurde man nicht so kontrolliert. Also das heißt, da konnte man noch mehr machen, was man wollte. Manche haben das zum Bösen, in Anführungszeichen, ausgenutzt, ich zum Guten. Ich habe zum Beispiel einfach keine alten Buchen einschlagen lassen. Also ganz am Anfang, ein, zwei Jahre, ja, das hat mir so wehgetan in der Seele, ich konnte gar nicht sagen, warum. Ich fand es einfach schrecklich und habe dann die Kommunen, obwohl ich staatlicher Beamter war, aber ich habe die betreut, überredet, entgegen der Empfehlung der staatlichen Forstverwaltung die Dinger stehen zu lassen. Und mein Chef hat mich immer ermahnt, also jawohl, eben, Sie müssen aber jetzt mal Buchenholz liefern. Ja, stimmt, muss ich vielleicht dann nächstes Jahr mal machen. Das kann man aussitzen, wenn man nicht gut kontrolliert werden kann. Also damals war das so, wie du sagtest, heutzutage wird ja alles erfasst. Jeder einzelne Baum, der schon markiert wird, wird teilweise beim Markieren erfasst. Also wenn man den zur Fällung vorsieht, und das wird in den Computer eingespeist. Viele Sachen werden per GPS monitort und so weiter und so weiter. Damals wurden, ich glaube, so alle 10 Jahre Luftbildkarten gemacht mit Flugzeug, nicht per Satellit. War Rheinland-Pfalz übrigens, wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz, führend. Ortho-Luftbilder, also die mussten entzerrt werden, weil ein Flugzeug ja sehr tief fliegt und die ja auch schräg nach vorne und nach den Seiten fotografiert, dann stimmen die Winkel nicht, man kann diese Karten nicht ausmessen. Also es war ein irres Verfahren, um Luftbilder, vernünftige Luftbilder zu präsentieren. Was ich damit sagen möchte, heutzutage guckt man auf Google Earth oder sonst wo hin und je nachdem, welche Plattform man nimmt, kriegt man sehr aktuelle Bilder und kann entsprechend überwacht werden als Revierleiter. Also dieses, ich mache mal nicht das, was Staatsforsten vorgibt, das funktioniert nicht mehr. Aber damals war das so. Also damals konnte ich tatsächlich für meinen Bereich relativ viel bewirken.
Und wenn du mal so in dich hineindenkst, gerade wenn du sagst, du hast die alten Buchenwälder geschont, obwohl eigentlich dein Vorgesetzter dir gesagt hat, okay, du musst aber auch mal reingehen, das muss ja trotzdem dann schon so ein bisschen mehr sein eigentlich als so ein Gefühl, weil man geht ja schon trotzdem auch irgendwie so ein Risiko ein, dann ermahnt zu werden oder Ärger zu bekommen auf der Arbeit. Und das ist ja eigentlich, das nimmt man ja nur in Kauf, wenn man da schon irgendwie auch eine stärkere Meinung hat.
Also meine Meinung, die hatte ich schon als Kind. Also Natur muss geschützt werden. Und Bäume absägen kann kein Naturschutz sein, obwohl das ja viele führende Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute behaupten. Die behaupten ja, Bäume absägen ist Naturschutz. Ich habe damals schon gedacht, nein, ein Baum ist wie ein Wal. Und Buckelwale habe ich geliebt, obwohl ich nie einen gesehen habe, zumindest damals nicht. Oder ich dachte, das macht man einfach nicht. Das ist nicht schön. Ich fand Urwälder toll und in Urwäldern gibt es keine Baumstümpfe, zumindest keine abgesägten. Also das war eher so diffuser Naturschutz, einfach aus dem Verständnis heraus. Ich habe echt als Kind auch viel solche Sachen gelesen über Wälder. Da war klar, da macht man nichts mit schweren Maschinen. Also ich habe relativ zu Anfang auch schon die Harvester hier gestoppt und gesagt, das machen wir nicht, das machen wir mit Pferden. Also entgegen der damals forstlichen Doktrin. Und das muss gar nicht unbedingt sehr, sehr gut begründet sein. Also es war eine emotionale Begründung für mich. Aber ich habe Durchsetzungsstärke gelernt. Interessanterweise habe ich mich mit meiner Frau zufällig gestern, also es ist immer ganz komisch, wenn ich sage, meine Frau zu dir als ihr Sohn. Ich kann ja auch da mit Mama nicht drüber unterhalten.
Ich hab auch eben gedacht, so, wenn ich jetzt Peter sage, ist auch komisch. Also es gibt ja viele Leute, die ihre Eltern beim Vornamen nennen. Machen wir ja nicht, aber ja, habe ich auch, glaube ich, noch bis jetzt gut umschifft.
Ja, aber du kannst es ja machen wie zu Hause. Wo habe ich Durchsetzungsstärke gelernt? Das habe ich gelernt, weil ich war mit dem Studium mit 23 fertig, wo es 4 Jahre gedauert hat, aber direkt eben losgelegt. Und bin dann in einen Bürobetrieb geschmissen worden, wo mein Vorgänger mit Herzinfarkt rausgetragen, also tot rausgetragen wurde.
Aus dem Büro.
Aus dem Büro. Und so haben die Kolleginnen und Kollegen erzählt. Und ich glaube das auch. Ich habe es nämlich auch so erlebt, weil dort so ein Terrorklima herrschte. Dort war Personal, speziell eine Angestellte, die hat alle terrorisiert. Mich übrigens auch relativ schnell, also erstmal sehr freundlich begrüßt, und als sie gemerkt hat, ich tanze nicht nach ihrer Pfeife, in Klammern, sie war mir unterstellt als Angestellte, ich war Büroleiter, aber sie war die heimliche Forstamtsleiterin sozusagen und hat alle terrorisiert, inklusive Forstamtsleiter, also meinem Chef auch. Und die Revierleiter haben damals gewettet, wie lange ich es aushalte. Es hat mich keiner eingearbeitet, es hat mir keiner geholfen, die haben mich alle auflaufen lassen. Das war im Nachhinein natürlich echt gemein. Und ich war jetzt auch kein Typ, der von Natur aus da mit der Faust auf den Tisch schaut. Ich war sensibel, emotional. Ich würde mich auch heute noch so einschätzen. Und war, wie gesagt, frisch gebacken von der Schule mit 23. Naja. Und dann habe ich mal in einem anderen Forstamt nachgefragt, wie läuft eigentlich ein Bürobetrieb? Was mache ich denn da eigentlich? Ah, so geht das. Und dann habe ich angefangen, Dinge zu ändern in meinem Büro, und diese Angestellte entpuppte sich dann wirklich als die Hölle für mich. Die saß dann wirklich teilweise auf dem Stuhl und hat sich, wenn ich ihr sagen wollte, Frau, sowieso, hören Sie mal, könnten Sie da gerade an die Forstdirektion mal ein Schreiben aufsetzen, sich die Finger in die Ohren gesteckt und bla 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 bla, damit sie mich nicht hören musste. Wo ich sage, okay, so kann man ja nicht zusammenarbeiten. Spätestens das würde ja jeder verstehen. Bin dann zur Forstdirektion gefahren und dort schlug mir kein Verständnis entgegen. Ah, da gibt es ja immer zwei Seiten. Ich dachte, wie zwei Seiten? Also es ist keine Wellenlänge im Sinne von Schallwellen mehr möglich, wenn sich jemand Finger in die Ohren stopft. Aber gut, also das wurde dann mit Auflösungsvertrag und so weiter dann doch geregelt. Und ich habe das Büro umstrukturiert, habe mich da durchgebissen. Und das hat mir im Nachhinein natürlich sehr geholfen. Und habe gedacht, so, man muss menschlich miteinander umgehen, das geht so nicht. Also so habe ich Durchsetzungsstärke gelernt, aber auf eine gute Art eigentlich, auch wenn sich das komisch anhört. Und das habe ich dann genutzt, um Wald zu schützen.
Ja, spannend. Also das heißt, du bist auch nach wie vor mit der Entscheidung zufrieden, dass du ja dann dein Forststudium gemacht hast?
Ja, also ich wüsste nicht, es hat ja alles einen Sinn, ne? Also ich glaube, wir würden beide nicht hier sitzen, wenn das nicht so gekommen wäre. Du bist ja heute der Host, auch deinen ganz eigenen Weg gemacht und hast es ja auch nie geplant, dass du heute hier sitzt. Und so war das bei mir auch. Im Nachhinein sage ich ja, also das hat mir alles geholfen. Ich hätte Wald nicht so gut schützen können, wenn ich das nicht intern verstanden hätte. Ich glaube auch die Glaubwürdigkeit, wenn ich Aussagen zur Forstwirtschaft treffe, ist vielleicht deswegen so hoch, weil ich das System kenne und Jahrzehnte darin gearbeitet habe. Und ja, also das unterstreicht die Glaubwürdigkeit. Und auf der anderen Seite habe ich, um das System, während ich dort gearbeitet habe, ja, man kann sagen, zu unterlaufen, Dinge kreiert, die mir nachher wieder geholfen haben bei meinen Büchern. Also zum Beispiel, ich habe, um den Wald zu schützen, so Survival Trainings kreiert, damit die Gemeinden andere Einnahmen aus dem Wald hatten und deswegen diese alten Buchenwälder, die hatten da überhaupt keine Kompensationsmöglichkeiten, einfach alle in Ruhe gelassen haben. Das war wirklich cool. Also die haben das mitgemacht. Im Nachhinein denke ich immer, interessant, ich muss das sehr glaubwürdig rübergebracht haben. Weil das waren ja auch Brennholzwälder, ne? Die Bevölkerung, das war das Coolste, was sie haben konnten, Buchenkronen klein schnipseln. Also das haben wir dann alles aussortiert sozusagen. Und ein Förster, der sich da über Nacht mit den Leuten durch den Wald schlägt, das war halt ein Thema für alle möglichen Fernsehsender, wirklich alle. Ich kenne jetzt keinen großen Fernsehsender, der nicht da war, häufig auch mehrfach. Und das war quasi ein Training für Talkshows, was mir nachher bei den Büchern geholfen hat und nachher geholfen hat, noch ganz andere Sachen mit Wald zu machen. Also es hat sich so gefügt.
Ja, sehr schön. Ja, auf die, ich sag mal, unternehmerischen Dinge komme ich gleich auch nochmal. Aber nochmal, um quasi deine Försterlaufbahn zu Revue passieren zu lassen. Es ist ja schon ein sehr, sehr schönes Leben eigentlich auch, muss man sagen, als Förster, zumindest so wie ich es als Kind irgendwie auch miterlebt habe. Du warst ja viel zu Hause, weil du dein Büro einfach bei uns auch zu Hause hattest und bei uns quasi auch im alten Forsthaus direkt deinen Arbeitsbeginn hattest und von da aus dann in den Wald gefahren bist. Und wir sind als Kind natürlich auch öfter mitgekommen. Und ich fand das zumindest aus meiner Perspektive immer, war auch immer sehr schön. Ne? Man ist viel an der frischen Luft draußen, man hatte trotzdem auch viel Zeit mit der Familie. So würde ich es zumindest jetzt im Nachgang auch sagen, selbst wenn du gearbeitet hast, war es ja quasi schon Homeoffice, bevor man überhaupt den Begriff Homeoffice, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab. Du hattest einfach dein Büro zu Hause, ne? Und vermisst du das manchmal noch, so diese Arbeit als klassischer Förster? Also das ist ja jetzt schon alles ganz anders geworden, ne? Also ich meine, klar, durch den Bucherfolg dann später auch. Aber so diese klassische Arbeit als Förster ist ja auch was entschleunigend. Man steht nicht so ganz im Mittelpunkt wie jetzt, kann ja auch nett sein, und hat so ein bisschen Zeit auch mit sich alleine im Wald.
Das ist schon witzig, weil ich mit Mama gestern auch darüber gesprochen habe. Ich wusste ja nichts von deinen Fragen, ne? Sondern im ganz anderen Zusammenhang, vielleicht weil wir an dieser Fläche vorbeigefahren sind und dann nochmal verschiedene Sachen. Wir quatschen ja auch, wenn wir Rad fahren. Also immer gucken, ach da kommt ein Auto, okay, wieder hintereinander. Und dann, wenn das Auto vorbei ist, dann fahren wir wieder nebeneinander und setzen das Gespräch fort. Nee, ich vermisse das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja, das ist auch alles so gewesen, wie du es geschildert hast. Ne, habe ich auch so empfunden. Das war schön. Wir haben quasi alle Mahlzeiten zusammen eingenommen. Ich habe zwar auch viel gearbeitet, war auch oft abends weg auf Gemeinderats- oder Jagdgenossenschaftsversammlung oder irgendwas, um da wieder irgendwelche Dinge durchzusetzen. Aber war eben auch zwischendurch immer zu Hause, konnte mich auch um euch kümmern, euch auch dann, als ihr älter wart, von der Schule mal abholen oder so. Das war, ging alles fließend ineinander über. Hatte übrigens von den 6 Wochen Urlaub, die mir zugestanden haben, selten mehr als 2 genommen. Mhm. Das war auch interessant und auch viel am Wochenende gearbeitet. Aber das ging so fließend ineinander über. Aber es war viel stressiger als heute für mich. Viel stressiger, weil es waren böse, bitterböse Kämpfe mit der Jägerschaft. Es waren bitterböse Kämpfe nachher auch mit der Forstverwaltung, um die Dinge durchzusetzen, auf die die Gemeinde einen Anspruch hat. Also es ging nicht darum, irgendjemand wegzunehmen, sondern Rechte durchzusetzen. Also ganz irre. Und natürlich auch Betriebe, den Gemeindebetrieb weiterzuentwickeln. Also die Gemeinden haben ihre Finanzen, die Kerngemeinde Hümmel war es ja damals, ihre Finanzen komplett saniert, haben auch heute noch ein Riesenfinanzpolster zurückbehalten aus der Zeit. Und heute ist das für mich entspannter. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss irgendwas erreichen. Also ich würde natürlich gerne erreichen, so viel Wald wie möglich zu retten, aber da gibt es ja eh keine Obergrenze. Aber so für meinen Arbeitsalltag, ich habe ja nach wie vor mein Homeoffice.
Mhm. Das Büro ist unverändert.
Das quasi. Unverändert. Also sitze da und schreibe meine Sachen, beantworte E-Mails, schreibe Bücher und so weiter. Dann ist das ist für mich gesetzt. Kern, Schwerpunkt meiner Arbeitszeit, 50% ist nach wie vor hier an der Waldakademie, zumindest solange mich hier haben wollt. aber eben nicht. Also rein als Dozent, Vortragender, wie auch immer man das nennen möchte, aber niemals im operativen Bereich. A, gehört sie ja dir und B, würdest du dir, glaube ich, auch herzlich verbitten, wenn ich mir da irgendwelche Ratschläge ungefragt erlauben würde, was ich super finde. Also für mich ist das super entspannt, für dich ist es ja eher stressig. Und natürlich gibt es auch Druck. Ich habe einen gewissen Abgabedruck für Buchtermine. Natürlich muss ich auch ansonsten Termine einhalten, aber ich muss diese ganzen Projekte nicht machen. Die machen mir Spaß. Der Wald hat mir vorher auch Spaß gemacht, aber dieser ganze Ärger mit Behörden und Jägerinnen und Jäger, der fällt halt jetzt weg. So, und ich habe normale Arbeit, eine ungeheuer vielfältige Arbeit. Zwischendurch reise ich auch beruflich. Das liebe ich. Also ich liebe es mal, zu Vorträgen oder irgendwelchen Geschichten mal rauszufahren und dann wieder zurück in die doch sehr einsame Eifel zu kommen und genieße jeden Morgen den Schritt aus dem Forsthaus raus. Also insofern hat sich da, ja, es ist, obwohl ich viel mehr verschiedene Sachen mache und viele Leute sagen, wie kriegst du das alles unter einen Hut, ist der Druck weg. Also das ist einfach schön. Ich genieße das.
Okay, das ist schön. Aber das heißt so von den Tätigkeiten als klassischer Förster, ich mal so dieses draußen im Wald sein und so, ja. Also täglich, das vermisst du nicht?
Nee, weil ich bin ja täglich im Wald. Ich wohne ja im Wald, ne? Und wenn man die Wildkamera hinten auf der Ecke hängen und jetzt gestern wieder Wildkatze, Wildschweine, alles Mögliche da durchgestiefelt. Ich gehe morgens als erstes zu den Pferden, füttern die, stiefeln raus in die Landschaft, sehen den Sonnenaufgang oder das Schneetreiben oder was auch immer. Und auch hier an der Waldakademie mit den Leuten, die hier rauskommen, die lieben es ja, wenn man mit denen rausgeht. Also egal, ob das jetzt ein 2-Stunden-Event ist oder ein- oder zweiwöchiges, Kernbestandteil ist ja, man geht raus. Und das ist für mich auch super schön, ne? Weil natürlich ist es Arbeiten, das war es ja im Forstrevier auch. Aber hier ist es noch schöner, das ist eben mit Leuten, die das cool finden. Und wenn dann ein Kolkrabe über uns fliegt, dann kann man sagen, ne, kann man denen das mal zeigen, was der für Rufe hat. Die hätten den vielleicht gar nicht bemerkt. Früher hat man darauf geachtet, höre ich die Waldarbeiter, höre ich die Motorsägen? Ist das da richtig, was die machen? Sind die heute da? Was macht die Holzabfuhr? Darf die überhaupt schon abfahren? finde ich das mit den Leuten deutlich angenehmer.
Ja, du hast eben auch schon angesprochen, dass gerade in der Gemeinde Hümmel, ihr habt einen der ersten Bestattungswälder Deutschlands gegründet oder du damals mit dem Bürgermeister. Und ich würde sagen, dass die Gemeinde Hümmel dadurch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber zumindest damals zu der Zeit, wo du da gearbeitet hast, wahrscheinlich die mit dem finanziell erfolgreichsten Waldbewirtschaftungskonzept seiner Zeit. Und das heißt, du hast dann, ich sag mal, Business aufgebaut, ein Millionen-Business im Prinzip. Und du persönlich hattest ja gar nichts davon. Also das heißt, du warst ja erst verbeamtet und dann warst du irgendwann als kommunaler Mitarbeiter in der Gemeinde. Das heißt, du hast ganz normal dein Angestelltengehalt gehabt, hier öffentlicher Tarif, also Gehaltstarif. Das heißt, du hast keinerlei persönliche Vorteile dadurch, dass du da so ein Riesenunternehmen aufgebaut hast im Prinzip, was wirklich Millionen umgesetzt hat, damals zumindest, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ja. Und was hat dich da motiviert? Weil das war ja trotzdem, du hast ja gearbeitet und Mama dann später ja auch, wie Selbstständige. Und das war ja wirklich gigantisch viel Arbeit. Wir haben es ja auch als Kinder mitbekommen, jetzt gar nicht unbedingt negativ, manchmal war es uns vielleicht schon zu viel, aber wenn man jetzt mal erwachsen ist und selbstständig ist, kennt man ja die positiven Seiten auch, dass man kann, ist ein bisschen flexibler, kann viel zu Hause sein, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, hattet ihr trotzdem auch so 60, 70 Stunden Wochen. Habt auch am Wochenende gearbeitet, die Menschen, die dann in den Bestattungswald gekommen sind, die konnten sogar bei uns zu Hause den Schlüssel für die Schranke abholen, weil die, ja, wenn die schlechter zu Fuß waren oder sowas, dann konnte man halt ein Stück weiterfahren als die meisten anderen und den Schlüssel musste man sich dann halt persönlich abholen bei uns und das, also es waren quasi 7 Tage die Woche, wurde im Prinzip gearbeitet. Und was war die Motivation dann irgendwann dahinter?
Also die Motivation, also A, macht das Spaß, also mir jedenfalls, also ich arbeite gerne. Also ich deswegen diese Work-Life-Balance-Geschichte, damit kann ich nicht so viel anfangen. Also klar, wenn man was arbeitet, wo man Geld verdienen muss und findet den Rest doof, die Leute tun mir einfach leid. Und manchmal, die haben ja nicht immer die Wahl. Viele haben ja die Wahl nicht. Für mich ging das ineinander über. Ich finde, auch heute noch, ne? Also diese ganzen Geschichten, ja, man muss schon so ein bisschen auf die eigene Balance achten, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich kann mich auch beim Arbeiten entspannen. Ich finde das grundsätzlich schön. Ja, es gibt auch stressige Sachen, das gibt es privat aber auch. Ne? Aber gut, sowas zu entwickeln. Ja, ich wollte einfach natürlich auch die Gemeinde voranbringen. Ich wollte, dass das auch gut verankert ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil wenn eine Kommune damit so viel Geld verdient und die einzelnen Haushalte haben jeweils mit zigtausend Euro profitiert, wenn da irgendwelche Straßenbaumaßnahmen waren, Kanalanschluss, sonst irgendwas, wo die Umlagen viel, viel höher gewesen sind. Da hat schon die Kommunalaufsicht gemeckert bei der Gemeinde Hümmel, dass die Privathaushalte so entlastet worden sind. Also hat jeder Haushalt teilweise wirklich im fünfstelligen Bereich profitiert. Also das war schon irre. Und gleichzeitig haben wir halt Waldschutz gemacht. Und das hat Spaß gemacht. Also ich fand das super, viel, viel angenehmer als Holz einschlagen, sich mit Holzeinkäufern rumzuschlagen, stattdessen damals eben schon touristische Sachen zu machen oder eben auch diesen Bestattungswald. Damit kann man ja Menschen auch helfen, ne, mit Trauer anders umzugehen. Ich lerne übrigens auch gern dazu, mache gerne neue Sachen. Und weil du das sagst, ich hatte nichts davon. Also im Forstbereich war damals schon, wie es heute ist, weiß ich nicht, damals aber immer noch auch Korruption relativ weit verbreitet. Ne? Muss man auch sagen, so, dass man Brennholz sich kostenlos hat nach Hause schaffen lassen und so. Da habe ich immer strikt drauf geachtet, dass da gar nichts angreifbar ist. 0, gar nichts. Im Gegenteil, ich bin damals, würde ich mal sagen, von der Einstufung her in Bezug auf die Bezahlung unterbezahlt gewesen. Das kann man wirklich sagen. Also da gibt es ja klar definierte Tätigkeiten, nach denen man eingestuft werden muss. Da hätte die Gemeinde sicher in eine ganz andere Größenordnung gehen können als Betriebsleiter von solchen Geschichten. Also da bin ich bezahlt worden, eigentlich wie Otto Normalförster, würde ich sagen, der einfach stur seinen Normaldienst macht. Das habe ich ja alles noch nebenher gemacht. Also das Normalrevier sozusagen plus Bestattungswald plus Tourismusbereich und so weiter. Ne? Aber ich fand es einfach cool. Mhm.
Lustigerweise wurde das ja aus so Forstwirtschaftskreisen dann später irgendwann, also ich meine, klar, das war ja, ich meine, National Geographic war da, ne, das waren ja auch alles schon, waren auch ja große Zeitungsberichte schon über die Gemeinde, bevor der große Durchbruch dann 2015 kam, also jetzt zumindest so medienwirksame Durchbruch. Und nichtsdestotrotz war es so, dass das dann Klar, man wusste, die Gemeinde Hümmel, die hat ein ganz anderes Konzept als die meisten Gemeinden, die verdient sehr viel Geld, aber irgendwie wurde das dann ja trotzdem immer so ein bisschen belächelt. Ja, das ist ja keine Forstwirtschaft mehr, sondern sind ja jetzt Bestattungswälder. Und das, wie war das für dich damals?
Ja, ärgerlich. Es war ärgerlich. Es war ja letztendlich auch einer der Gründe, warum ich gekündigt habe. Ich habe also erste Bestattungswald, das war 2002, dass wir das eingestielt haben. Eröffnet ist der worden ist ja 2003. Und ich war ja bis Ende 2006 noch im Staatsdienst. Also die ersten touristischen Sachen habe ich übrigens angefangen 1998.
Kurze Zwischenfrage, wie ging das überhaupt? Weil du warst ja im Prinzip Beamter. Mhm. Das heißt, du bist ja im Prinzip beim Land Rheinland-Pfalz angestellt gewesen.
Also genau, ja.
Und die haben quasi deine Arbeitsleistung an die Gemeinde Hümmel verkauft. Das heißt, du im Prinzip hat die Gemeinde Hümmel ja das Land beauftragt, deren Wald zu verwalten, wenn man es jetzt mal sauber auseinanderdröselt. Und dann baust du da aber quasi so ein, ich sag mal jetzt, neues Geschäftsmodell, eine alternative Waldnutzungsform auf, obwohl das eigentlich ja gar nicht so vorgesehen ist. Ne? Eigentlich ist ja so, dass man sagt, okay, gut, wir verkaufen jetzt unsere Dienstleistung, also das macht ja dann in dem Fall das Land Rheinland-Pfalz. Und dann geht es im Prinzip darum, den Wald zu bewirtschaften, Anführungszeichen, Bäume fällen und so, dieses Klassische. Das ist ja im Prinzip das, was so, ich sag mal, in den Arbeitsanforderungen drinsteht. Ne?
Ja, genau. Das ist bei den allermeisten Kommunen übrigens immer noch so. Ne? Und auch bei vielen Privaten. Ne? Privatwald wird auch als Dienstleistung bewirtschaftet. Und dann unterliegt man natürlich den Vorgaben der Landesforsten. Ne? Die sagen, bestimmte Sachen machen wir und andere nicht. Dafür habe ich mir immer auf höchster Ebene Genehmigungen einholen müssen. Und damals hat die Landesforstverwaltung versucht, ein bisschen moderner aufzutreten. Also heute macht man das übrigens mit jungen Frauen. Ne? Das ist wirklich so. Ich finde das echt schon ein bisschen fies. Sie sind ja immer noch extrem unterrepräsentiert im Forstbetrieb, aber machen sich halt besser auf Instagram zum Beispiel. Damals war das so, man wollte ein bisschen moderner auftreten. Gab es extra eine eigene Stabsstelle und mit der habe ich mich dann abgestimmt und die fand das cool, dass sie so ein paar kleine Vorzeigeobjekte hatte. Die haben mir zum Beispiel auch für dieses Survival-Trainings die Prospekte gedruckt.
Mm. Also das war tatsächlich oft. Das heißt, die haben das auch bezahlt dann
damals? Ja, ja, zumindest die Prospekte bezahlt. Ne? Die Gemeinde hat ja dadurch Einnahmen erzielt. Und einer aus dieser Stabsstelle hat sogar mitgemacht. Ah. Mal so ein Survival-Training. Damals fand ich das noch witzig. Bestattungswald, weiß ich nicht, ob die das noch so witzig fanden. Und dann damals gab es ja auch ein erstes Schutzprojekt, das natürlich jetzt eher mit der Waldakademie extrem verändert und ausgebaut und verbessert hat. Aber es war zumindest der erste Versuch, mal Gelder einzuwerben. Das fanden die, glaube ich, auch schon nicht mehr so witzig. Und dann wuchs halt der Druck. Ne? Dann wuchs der Druck und zwar nicht von der Zentralstelle, sondern von den Kollegen, die gesagt haben, die haben bei meinem Forstamtsleiter sich beschwert, also auch von Nachbarforstämtern, weil deren Kommunen gesagt haben, Moment, aber wenn der das kann, könnt ihr das doch auch. Und wir hätten gern auch so viel Geld wie die Gemeinde Hümmel. Und das fanden die doof, weil das hatte quasi, ich sage jetzt mal betont böse, in ihrem Winterschlaf gestört. Winterschlaf übrigens kann man fast wörtlich nehmen. Also als ich angefangen habe, war es noch so, wir sind ja jetzt im Winter. Eine Schneeflocke tänzelte vom Himmel und schon haben alle beim Arbeitsamt angerufen und haben gesagt, die Waldarbeiter müssen stempeln gehen, so nannte man das. Also das ist eine witterungsbedingte Arbeitslosigkeit. Und dann haben die einen Rechtsanspruch auch wieder eingestellt zu werden, sobald das aufhört. Witterungsbedingt heißt bei Schnee, ist viel zu gefährlich, kann man ausrutschen, bla bla. Also nur von einer Schneeflocke rutscht man nicht aus. Aber da wurde wirklich direkt telefoniert, sollen wir die Stempeln schicken? Ja, so, das war dann meistens so, ich sag mal November. Und dann, ja, vielleicht auch Dezember, wenn man Pech hatte. Und dann so ab März, wenn es dann schon echt so warm war, dass man fast wieder in der Badehose rumlaufen konnte, hat man gesagt, okay, jetzt stellen wir sie wieder ein. Die Waldarbeiter waren übrigens damals auch darauf eingestellt, die haben halt davon nebenher irgendwo anders gearbeitet. Schwarz vermute ich mal meistens. Ne? Also dann eben doppelt verdient. Gut. Und die Förster hatten ihre Ruhe und haben noch ein paar Formulare gewälzt und ansonsten gedacht, was mache ich jetzt? Also Computer war ja nicht. Im Fernsehen lief um die Uhrzeit noch nichts. Hab mal halt gelesen oder ging auf die Jagd. Also ich nicht, aber ja, irgendwo so rumgetrödelt halt. Ne? Und das, wenn die Gemeinden dann den Druck erhöht haben, also ich habe gedacht, ich langweile mich dann. So sind übrigens auch ein Teil Ideen entstanden, wo ich dachte, ich habe Zeit übrig. Und dann kommt da so ein blöder Peter Wohleben daher und zeigt, dass man viel, viel mehr Geld mit Nicht-Holzleistungen verdienen kann. wenn die Gemeinden fragen, dann hör mal, du hast doch vielleicht auch noch Zeit zu ihren Förstern damals. Und das fanden die so doof, dass sie richtig massiv Druck gemacht haben. Also es ging richtig in Richtung Mobbing. Ne? Und das war dann nachher einer der Gründe, wo ich gesagt habe, also ich halte das nicht mehr aus. Ich kündige, egal was passiert. Wir hatten ja als Familie auch überlegt, auszuwandern nach Schweden. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Ja. Und fand ich übrigens toll, dass die ganze Familie dann immer dahinter gestanden hat. Und dann haben die Kommunen eben gesagt, hör mal, also bevor du gehst, speziell die Gemeinde Hümmel, dann stellen wir dich ein als Angestellter. Und das haben wir dann ein Jahr lang akribisch vorbereitet, ohne die Forstverwaltung logischerweise zu involvieren. Und dann Ende 2006 über die Bühne gebracht.
Ja, das, was man meistens vergisst, ich weiß, das war damals ein Thema, weil man wird ja als Beamter, wird man ja im Voraus bezahlt. Ne? Also normale Menschen bekommen Ende des Monats ihr Gehalt und als Beamter wird man ja zum Monatsanfang schon für die Arbeit, die man dann noch leistet, bezahlt. Und dadurch ist natürlich, wenn man aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet, dann muss man auch auf ein Gehalt verzichten tatsächlich. Ne?
Das haben wir, glaube ich, am Anfang auch nicht auf dem Schirm gehabt und wir haben damals nicht viel Geld gehabt. Ne? Also das ist so Grundschullehrergehalt gewesen ungefähr. Ne?
Und ich glaube sogar jetzt, also damals ja schon, aber ich glaube Grundschule ist jetzt auch mittlerweile A13, also es ist schon gar nicht.
Da wäre ich gar nicht hingekommen.
Nee, genau, wärst du gar nicht
hingekommen. Das war A10. Also ich weiß nicht, wem das was sagt, aber es war nicht viel. Und wir haben dann eine vierköpfige Familie davon zu ernähren gehabt. Und als Beamter, da kommt natürlich viel, viel bessere Zuschüsse zu Krankenkassen. Man zahlt keine Rentenversicherung, also man hat viel mehr Netto vom Brutto. Und als ich gekündigt habe, dann, das bedeutete natürlich auch Pensionsansprüche. Also allmählich wäre ich ja in dem Alter, wo es Richtung Pension geht. Man geht ja mit, glaube ich, 70% der letzten Bezüge in Rente. Und beim, so weiß jeder und jede, die Rente bezieht oder eben in die Rentenpunkte reinguckt, das geht auf weniger als die Hälfte vom Durchschnittsgehalt. Also das ging im sechsstelligen Bereich, sind mir da quasi Pensionsansprüche verloren gegangen. Ich bin zwar nachversichert worden, aber zu Angestelltenkonditionen, nicht zu Beamtenkonditionen. Das ist schon auch ein bisschen fies. Ne? Also da haben wir richtig was verloren. Sind natürlich auch von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche gerutscht. Also finde ich völlig okay, ne? Aber man hat.
Ist auch, ich bin auch gesetzlich versichert, aber wenn ich mich dann damals zurückerinnere, private Krankenversicherung, das ist schon, schon was cool, Nettes, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Sagt der Motto, ich müsste eigentlich mal wieder zu dem und dem Arzt, rufst du an, ja, sie können morgen vorbeikommen. Und jetzt in 3 Monaten, wenn man Glück hat.
Ne? Ja, genau.
So, zum Beispiel bei der Terminfindung.
Ja, klassisch, Hautarzt oder sowas, ne? Damals war ich kann mich da noch dran erinnern, ich war ja auch dann lange darüber mitversichert, dann ruft man beim Hautarzt an und sagt, ich hätte hier gern irgendwie mal einen Hautkrebsvorsorgetermin. Ja, kommen Sie doch morgen vorbei. Und wenn man jetzt, wenn ich da jetzt anrufe, sagen die mir wahrscheinlich ja, im Februar hätten wir noch einen freien Termin für Sie.
Ja, genau. Ja, also das ist, ja, da wird einem dann so einiges, ich meine, wir haben darüber logischerweise nachgedacht, ne? Und wir hätten es auch so gemacht, aber so einige Sachen, das konnte man dann nochmal von der anderen Seite beleuchten. Aber gut, das haben wir durchgezogen und das war genau richtig. Also war ein Sprung ins kalte Wasser, wir haben es gemacht und dann konnte ich erst Bücher schreiben. Das hätte ich ja als staatlicher Beamter, also wenn ich so Sachen aufgeschrieben hätte, die hätten mir den Kopf abgerissen. Disziplinarverfahren, was weiß ich was, keine Ahnung. Und auch meine öffentlichen Äußerungen zum Thema Waldbewirtschaftung habe ich übrigens auch vorher schon bei Waldführung exakt so geäußert. Aber da ist ja niemand von der Forstverwaltung mitgegangen und konnte da irgendwas, hat da irgendwas draus gemacht.
Was war denn für dich so ein Tiefpunkt so in der gesamten Laufzeit, also bis heute im Prinzip, so, wo du sagst, okay, das war für dich die schwierigste Zeit?
Ja, also schwierige Zeit war ganz am Anfang der Berufslaufbahn, würde ich sagen. Ansonsten hat es immer mal wieder, viele Sachen vergisst man halt auch, ne? Immer wieder Tiefpunkte gegeben. Es gab zum Beispiel mal einen Jagdpächter, der da aus meiner Sicht nicht besonders gut agiert hat, den wir dann mit dem damaligen Bürgermeister, habe ich mich sehr gut verstanden, rausbefördert haben. Und der hat dann zum Beispiel in jeden Briefkasten der Dörfer geschrieben, was ich da quasi sinngemäß für einen Lügner wäre. Die Gemeinde hätte, würde gar nicht so viel verdienen mit dem Wald. Das würde alles gar nicht stimmen. Also auf gut Deutsch gesagt, würde ich die ins Unglück stürzen, nur um mich umgekehrt loszuwerden. Denn mein Bruder ist ja Rechtsanwalt, den haben wir dann verklagt und zumindest in der ersten Instanz hat das Gericht geurteilt, das würde durch die Meinungsfreiheit gedeckt werden. Also meines Erachtens ist das eine strafbare Aussage, Verleumdung. Wir hätten dann sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um eine Instanz höher zu gehen, hatten wir aber nicht. Ne? Da, also auch solche Sachen hat es gegeben. Ja, also das gab es immer mal wieder, aber und es gab auch große Phasen der Unsicherheit. Ne? Was passiert dann? Ich musste ja dann im Gemeindedienst beweisen, dass ich eine ganze Forstverwaltung ersetze. Also ich habe ja nicht nur gewechselt, sondern der Holzverkauf, den vorher das Forstamt gemacht hat, den musste ich selber organisieren. Ich musste ganz viel ein Holzverkaufsprogramm besorgen. Dann habe ich übrigens mal einen modernen Computer gehabt, sowas zu machen. Also alles selber organisieren, wo jeder Förster, ich gendere übrigens ganz bewusst nicht, weil es gab keine Frauen, gesagt hat, das kann ein Revierleiter gar nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich kann das. Ich organisiere das. Und das musste man dann auch, oder ich, beweisen. Und ist ja dann letztendlich auch in einem Burnout geendet. Ne?
Mhm.
Das war zum Beispiel, das stimmt, das war ein absoluter Tiefpunkt. Also diese Angstattacken, alle 10 Minuten zu denken, ich sterbe jetzt, bis in die Nacht rein, morgens um 4 und dann ein paar Stunden Schlaf zu finden, das war hart. Und dann habe ich mir selber eben einen Therapieplatz gesucht. Und das ging, glaube ich, über, weiß ich nicht, 3-4 Jahre oder so, ne, bis das komplett durch war. Und habe dann nebenbei übrigens durch diese Therapie überraschenderweise meine Flugangst verloren. Ne? Weitestgehend zumindest.
Ein positiver Nebeneffekt auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wie sich so grundsätzlich so gesellschaftlich, also ich meine, du hast ja jetzt auch eine lange Spanne, wo du auch mit Menschen im Wald arbeitest, wo du ja selber Waldführungen gegeben hast, wo Menschen auf einen zukommen, sich vielleicht für das Thema Wald interessieren. Und was würdest du sagen, wie hat sich das in den letzten Jahren geändert? Also der Blick von den Menschen auf den Wald oder die Begeisterung auch von Menschen für den Wald?
Also nach meinem Gefühl hat sich das gar nicht so stark verändert, sondern das war immer schon da. Was sich verändert hat, dass Leute sich mehr trauen, ihre Gefühle zu äußern zu dem Thema, auch mehr auf ihre Gefühle zu vertrauen, weil als ich angefangen habe, da war das gesamte Weltbild, auch nicht nur in der Forstwirtschaft, sondern auch in der Biologie, eigentlich so ein mechanistisches. Ne? Also da haben Emotionen überhaupt keine Rolle gespielt. Pappalapapp. Also als ich angefangen habe mit dem Studium, das war 1983, da wurden ja immer noch menschliche Säuglinge ohne Betäubung operiert. Ne? So war Gesellschaft damals drauf, weil man gesagt hat, ein Säugling, pappalapapp, das ist wie ein Roboter, der hat keine Gefühle, der hat kein Bewusstsein, der lebt, Punkt, mehr ist das nicht. Also man hat letztendlich Säuglinge, wenn man mal ehrlich ist, schlechter behandelt als Mastschweine.
Ich weiß nicht, ob die damals besser behandelt
wurden. Nee, die Schweine wurden damals sicher nicht besser
also
behandelt.
Als heute meinst du vielleicht.
Übrigens, 200 Jahre vorher hat man Schweine definitiv besser behandelt. Da gibt es eine alte Forstordnung, die habe ich bei mir im Regal stehen, ein altes Buch, dass, wenn man, da wurde ja die Mast verpachtet, also die Eicheln. Dieses Jahr gibt es ja besonders viele Eicheln im Wald. Damals hat man die Hausschweine reingetrieben. Die Leute mit den Schweinen mussten Geld dafür bezahlen, dass sie sich satt fressen durften. Und die Ordnungen haben vorgeschrieben, dass die Schweine anständig untergebracht werden mussten nachts, damit die sauber und trocken liegen können, bequem. Ansonsten hat man die Nutzungsrechte für den Wald verloren. Ne? So, also insofern würde ich sagen, na, vor 200 Jahren war die Behandlung vielleicht doch besser. Ist ja auch wurscht. Da wurde man ausgelacht früher, wenn man Bäumen mehr zugetraut hat, als dass sie Holz produzieren. Ne? Und ich habe das immer schon anders gesehen, habe mich auch dazu geäußert, auch sehr viel Prügel dafür bezogen, eigentlich bis heute, ne? Wenn ich mir so richtig überlege. Aber die Menschen, du hast ja nach den Menschen gefragt, die kommen, die trauen sich heute viel eher mal Gefühle zuzugeben, Beobachtungen. Sie trauen sich auch mal zu erzählen, dass sie mit Bäumen sprechen und Bäume ihnen antworten. Das ist etwas, was ich zum Beispiel für mich zumindest nicht erlebe. Und das ist nicht meine Realität. Aber wenn das die Realität der Menschen ist, ist es doch okay. Ne? Also diese Toleranz so im Umgang und auch mit dem eigenen Empfinden, die hat es damals nicht gegeben. Mhm. Also zumindest habe ich die nicht miterlebt.
Aber nichtsdestotrotz ist ja dann, also zumindest du hast ja schon ganz viele Bücher geschrieben, bevor das geheime Leben der Bäume dann rauskam, war es dann ja so, dass das vielleicht auch die Zeit richtig war, dass es aber dann doch irgendwie auch Millionen Menschen interessiert hat, dann was da in dem Wald wirklich genau passiert. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich meine, das war ja 2015, das lief ja auch dann in Medien rauf und runter, wirklich das Thema Wald hat dann zumindest aus meiner Perspektive, vielleicht ist es auch, weil das mein Leben natürlich betroffen hat, aber aus meiner Perspektive hat das schon irgendwie den Wald anders in den Fokus gerückt. Und das ist ja auch, dass selbst die größten Kritiker von dir, konservative Forstwissenschaftler oder sowas, die sagen ja immer quasi, man versucht ja immer so was Positives noch zu sagen, um dann dem Negativen mehr Gewicht zu geben, ne? Weil man will ja eigentlich der Person nur was Gutes, aber dann kommt trotzdem was Negatives. Und die sagen ja auch, dass du das quasi populär gemacht hast, das Thema Wald in Deutschland.
Ja.
Warum glaubst du, ist das so gewesen?
Das weiß ich nicht. Ich finde das Interessante daran, also das geheime Leben der Bäume, ich glaube, es war sogar, zumindest ZDF hat eine Liste gehabt, ne, das erfolgreichste Sachbuch der letzten 10 Jahre oder irgendwas in der Art, keine Ahnung. Wie auch immer, spielt auch keine Rolle. Es gibt 1000 Erklärungsversuche. Ich finde das schwierig. Das ist wie eine Wettervorhersage für gestern. Da kann ich auch genau sagen, wie das Wetter sich entwickelt im Tagesverlauf und behalte in allem Recht. Interessanter wäre es gewesen, das hätte jemand vorhergesagt. Ne? Wie du schon sagst, ich hatte davor schon 15 Bücher geschrieben und auch veröffentlicht. Und bei dem Buch habe ich selber übrigens gedacht, so doll ist es nicht. Das weiß ich noch, als ich es abgegeben habe, habe ich gedacht, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit. Das muss ich noch ein bisschen tiefer recherchieren, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und auch der Verlag hat das nicht auf dem Schirm gehabt. Und das sind Profis, die arbeiten, ja, damit das ja deren Ware, davon hängen deren Arbeitsplätze, deren Rendite ab. Auch die haben es als kleines Buch eingeschätzt. Und hinterher, ich glaube nicht, dass das Thema ist, die Zeit ist reif. Ich glaube, das ist ein Versuch zu sagen, das hat von alleine funktioniert. Das hätte eigentlich jeder machen können, das glaube ich nicht. Also ich meine, ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, dass auch so ein bisschen meine Erfahrung, auch mein Leidensweg dahin, auch Empathie, das spielt ja alles eine Rolle, auch mein Interesse. Ich habe ja immer schon gelesen, früher Bücher, später dann auch Studien online. Ist ja bis heute so, dass ich Sachen einfach faszinierend finde und jeden Tag Sachen lese und sage, boah, was kommt denn da noch alles dazu? Und das verknüpfe mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen Beobachtungen. Und ich glaube schon, dass es das war, weil die Empathie bei den Menschen, wir gehen nochmal zu den Buckelwalen zurück, die Gesänge der Buckelwale, das ist etwas, wofür ist das gut, wenn man sich das anhört? Für nix. Also ich verstehe deswegen Wale nicht besser. Ich kann mit Walschutz nicht mehr erreichen. Also ich persönlich, wenn ich mir das anhöre, ne, also das Ganze dient natürlich der Empathie. Und da sind wir genau bei dem Thema. Das weckt Empathie. Es muss aber auf Leute treffen, die überhaupt empathisch sind und dann das Echo erzeugen. Ne? Und das heißt, wenn Leute nicht, jetzt kommen wir wieder auf das geheime Leben der Bäume zurück, sowieso schon grundempathisch gewesen wären, dann wäre das Echo nicht so groß geworden. So, also ich habe quasi die Gesänge der Buckelwale für Bäume kreiert. Also für mich war es eigentlich eine schriftliche Waldführung. Also ich habe überhaupt nichts im Sinn gehabt damit. Ich habe gesagt, ich schreibe mal eine schriftliche Waldführung zum Thema Bäume auf. Deswegen sind die Kapitel auch relativ kurz. Ne, und auch der Erzählstil, so wie ich es halt draußen mache. Gar kein Hintergedanke, kein Konstrukt, kein sonst irgendwas. Und der Verlag hat gesagt, ja, ist okay, so, ne, drucken wir, 3000 Stück, das ist quasi nichts als Startauflage. Die konnten ja auch gar nicht liefern. Erstmal, als das Bestseller wurde, boff, dann war es wieder von der Liste runter, weil das geht ja nur nach Verkaufszahlen. Und wenn nichts verkauft werden kann, weil nichts mehr da ist, dann fällt es erstmal wieder raus. Und danach hat es sich ja, weiß ich gar nicht, jahrelang gehalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum ist das so erfolgreich geworden? Ich glaube, natürlich sind da viele Sachen zusammengetroffen. Empathie bei Menschen, die überraschend stark vorhanden ist, damit hat nämlich keiner gerechnet. Und jemand, der die Naturphänomene in Empathie übersetzt. So.
Mhm. Ja, find ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube tatsächlich auch, dass das, ich meine, sind natürlich immer Zufälle, die mit reinspielen,
klar,
in Teilen. Aber dass das, ich meine jetzt auch, wenn man die Historie dazu anguckt, wie das alles gekommen ist, dass das alles so auch seinen Weg genommen hat und dann daran gemündet ist. Und deswegen ist es auch, glaube ich, dann wahrscheinlich auch, wenn du sagst, das war ein Tiefpunkt, als du dann damals in dem Büro angefangen hast, in der Forstverwaltung oder sowas. Aber das sind ja alles irgendwie Puzzlestücke, die einen ja formen und die genau dann dazu führen, dass man am Ende dann dahin kommt, wo man hin möchte. Und deswegen ist es vielleicht auch gerade gar nicht schlecht, wenn man irgendwie in einer negativen Phase ist oder sowas, wo man merkt, okay, gut, vielleicht war es ja auch so, dass diese Panikattacken und sowas, das ist ja auch was, wo man dann auch mehr über sich selbst nachdenkt, wo man vielleicht auch mehr so eine Reflexion reinkommt, wo man sich dann auch eher mit seinen Emotionen beschäftigt. Das kann ja einen ja auch nochmal oder auch dabei unterstützen, vielleicht dann auch sowas zu äußern, also überhaupt Bedürfnisse zu äußern, Emotionen zu äußern. Und das spielt ja alles damit dann am Ende des Tages auch irgendwo rein. Ne?
Ja, definitiv. Also das geht, dieses Burnout, das geht ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein offizieller psychologischer Begriff ist, ich glaube nicht. Ne? Erschöpfungsdepression, es ist ja letztendlich eine Depression. Die geht bis auf die Kindheit zurück, weil ich das Nein-Sagen aberzogen bekommen habe. Das kann ich auch sehr genau an verschiedenen Ereignissen festmachen. Und das fällt mir bis heute schwer. Also das ist ja wie ein trockener Alkoholiker. Also man bleibt anfällig für Anfragen. Mich erreichen fast täglich Anfragen. Du musst dringend hier helfen und da wird gerade wieder ein Wald abgeholzt und da müssen wir um einen Baum kämpfen. Und ich kann schlecht Nein sagen. Das macht die Mama. Ne? Die macht ja das ganze Backoffice. Ist immer im Hintergrund, übrigens auch eine Kunst, das muss man auch können, dass der eine Partner am Rampenlicht steht und der andere macht die Hintergrundarbeit nicht weniger wichtig und sorgt zum Beispiel dafür, dass ich Freizeit habe. Dass ich Freizeit habe, zum Beispiel zum Radfahren. Selbst wenn ich dann wieder an so einer Aufforstung vorbeikomme, denke ich, wow, guck mal, schon ist man wieder quasi im Berufsfeld drin. Aber also die sorgt dafür, dass das, was ich nicht kann, dass das dann trotzdem klappt. Ne? Dass ich, also insofern ist es super. Und ich habe damals auch schon gesagt, andere Leute kippen mit dem Herzinfarkt um. Ich habe eine Depression bekommen, aus der mir rausgeholfen werden kann und die mir bis heute hilft, Sachen gelassener zu sehen, auf mich zukommen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich fatalistisch bin oder meinen Tag nicht plane, aber ich mache das meistens so, weil ich weiß, dass meine Termine super gut organisiert sind. Also teilweise bis ins übernächste Jahr, was für viele Leute stressig wäre, die sagen, ja, aber du hast ja alles verplant schon. Nee. Und also es ist ja sehr viel Freizeit auch drin. Und ich gucke meistens so 2 Wochen im Voraus. Ne? Manche Sachen habe ich auch länger im Kopf, größere Sachen. Aber grundsätzlich so 2 Wochen im Voraus. Was passiert denn so da? Wo muss ich mich noch drauf vorbereiten? Und weiter nicht. Also für mich fühlt sich das an wie nicht verplant.
Also du lebst in der Gegenwart, kann man sagen.
Ja, deutlich, deutlich mehr. Ne? Ich habe jetzt auch eine Tageszeitung abonniert. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen mal den Fernseher ausgeschaltet. Naja, so manche irgendwie schon in den Fingern so bestimmte Sachen mir anzuschauen. Wir hatten vorhin mal darüber geredet, über Seven vs. Wild zum Beispiel. Das finde ich einfach cool, das Format. Und dann, nee, mal hier, aber doch nicht. Ne? Nee, ich lese. Jetzt lese ich natürlich viel, viel mehr Bücher. Ist natürlich für einen Autor auch vernünftig. Aber wir gehen auch früher ins Bett dadurch. Ich wache übrigens auch früher auf, teilweise um 5 und denke, hey, du musst jetzt weiter schlafen, wo ich denke, warum?
Aber ist es nicht so, dass man im Alter, es gibt auch so ein, ich weiß,
senile Bettflucht.
Ja, ja, genau, ich wollte es nicht aussprechen.
Darfst du ruhig sagen. Das war bei mir immer schon so. Ich würde es mal grob sagen, 7 Stunden Schlaf brauche ich. Also dann bin ich erholt. Bei 6 dauerhaft nicht, bei 8 kann ich nicht schlafen. Ne? Das ist ja bei jedem Menschen auch anders. Und wenn wir um 10 ins Bett gehen, dann wache ich halt um 5 auf.
Ist auch schön, ne? Morgens, also der Morgen ist ja eigentlich die schönste Tageszeit, finde ich. So, weil man noch so irgendwie, man startet in den Tag und hat alles noch so vor sich. Das ist irgendwie was Tolles.
Gut, im Moment ist es halt stockduster, ne? Also ich könnte höchstens aufstehen, weil die Mama dann eben doch länger schläft. Ich würde mal sagen, die braucht eher so 7,5, 8 Stunden. Ja, dann stört das vielleicht auch, wenn ich aufstehe. Dann surfe ich halt schon mal ein bisschen im Handy rum und guck, lese mal irgendwelche Nachrichten durch. Wobei um die Uhrzeit haben die meisten Redaktionen auch noch nichts Vernünftiges produziert. Ne?
Das sind noch die Nachrichten vom Vorabend. Ne?
Ja, ja, meistens eine Schlagzeile von nachts ist dann drin. Keine Ahnung.
Wenn Trump wach geworden ist.
Trump ist wach geworden. Oder der Newsom, der war jetzt, glaube ich, auch in Brasilien und hat dort nochmal Gegenposition bezogen. Ja, sowas liest man halt durch. Und dann werde ich manchmal wieder müde. Und dann macht die Mama aber auf, wo ich denke, oh, ich hätte jetzt eigentlich doch vielleicht noch eine halbe Stunde schlafen können. Und fängt ihrerseits an, Sachen zu lesen und erzählt mir dann ständig, ach Mensch, guck mal, hier haben wir das und das. Buff, bin ich wieder wach. Also, aber es startet jedenfalls sehr entspannt.
Mhm. Was hast du denn aktuell so, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon drüber sprechen können, aber was sind denn so deine aktuellen Projekte, also auch Buchprojekte?
Also gut, über eins kann man sprechen, das kann man ja schon nachgucken. Das ist ein Buch über Bakterien, weil da gibt es eine Theorie, die findet zunehmend Verbreitung und spricht etliches dafür, dass die diese ganze Welt, belebte Welt antreiben und zwar seit 4 Milliarden Jahren. Das sind die eigentlichen Herrscher dieses Planeten. Finde ich super spannend in Bezug auf Bäume, aber auch in Bezug auf Menschen. Also nicht diese viel gerühmten Darmbakterien, die spielen eine Randrolle, die organisieren viel, viel mehr. Sowas finde ich super spannend. Was ich witzig finde, ich habe auch noch weitere Ideen, die entstehen meistens in Gesprächen, in denen es um was ganz anderes geht. Da denke ich, Moment mal, aber das müsste man, das wäre cool. Ah, stimmt, das wäre eigentlich ein neues Buchprojekt. So ist auch gerade vor ein paar Wochen nochmal, das kann ich jetzt aber noch nicht sagen, worum es da geht, nochmal für ein übernächstes, super spannendes Buchprojekt was entstanden. Und dann habe ich beim Fahrradfahren, denke ich, ja viel nach. Ne?
Das ist schön, aber das ist grundsätzlich, muss man sagen, so Ausdauersport, ne? Das ist ja Zeit, wo man mit sich selbst ist und seinen Gedanken. Und das ist was, was man im Alltag ganz, ganz selten hat. Und ich meine, man beobachtet sich ja selbst dabei, man sitzt im Badezimmer beim Arzt, dann packt man das Handy aus und wurschtelt dann da irgendwelche neuen Nachrichten. Also man kann ganz schwer irgendwie in Alltagssituationen Einsamkeit aushalten. Und wenn man Ausdauersport macht, dann sitzt man halt auf dem Fahrrad oder man läuft und man kann nichts dagegen tun, dass man gerade mit sich alleine ist, ne?
Ja, ich würde es sogar positiv formulieren, wenn ich anfange nachzudenken. Also das Beste im Entspannen ist, wenn ich fahre ja immer mehr oder weniger dieselbe Runde. Und wenn ich zwischendurch denke, wo bin ich jetzt eigentlich gerade auf dieser Runde? Mhm. Also keine Sorge, ich lasse mich so schnell nicht überfahren. Bin auch immer sehr, sehr auffällig angezogen. Mhm. Manchmal wird hier in der Runde schon ein bisschen drüber geschmunzelt, würde ich mal liebevoll sagen. Ne? Ich da zur Tür reinplatze in Neongelb. Aber wie gesagt, ich werde ungern überfahren. Und achte natürlich auch auf den Verkehr. Aber das ist so ein Flow, ne? So ein Gedankenflow. Wenn man reinkommt, dann entwickle ich auch, ich schreibe zum Beispiel auch gerade an einem Jugendroman. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht kann ich es auch nicht. Und der wird totaler Mist. Ne? Das kann auch sein. Aber ich hoffe natürlich nicht. Und da ist mir gerade gestern auch beim Fahrradfahren, das ist übrigens meine 1000-Kalorien-Runde, also wo ich immer gucke, dass ich über 1000 Kalorien verfeuere, weil ich auch sehr gerne esse und nicht dick werden möchte. Und es macht einfach Spaß. Und dabei sind mir ein paar super Ideen gekommen, wie diese Geschichte weitergeht. Ne? Wirklich ein paar tolle Sachen, wo ich denke, wow, du musst dich unterwegs sogar, das, was mir selten passiert, habe ich angehalten und habe mir schnell ins Handy diktiert, ne, in diese Notizfunktion. Weil, ihr kennt das ja, so ein paar Kilometer weiter denke ich, was war das noch gerade? Also sowas. Und das ist übrigens auch Arbeiten. Das ist Arbeiten. Also bei mir zumindest. Ne, diese Ideen, die brauche ich dringend beruflich. Und trotzdem macht das Spaß, weil ich fahre ja gerade Fahrrad und es macht auch Spaß, darüber nachzudenken. Also es ist einfach cool. Also ja, wie sind wir da drauf gekommen gerade? Also an was für ein Projekt nicht arbeite.
Ja, genau. Stimmt, genau, das war
sowas. Und dann ist mir noch ein anderes Projekt, ist mir die Idee gekommen, das habe ich direkt meiner Agentin weitergemeldet und die grinst dann immer schon am Telefon über beide Ohren, weil das für sie natürlich vermarktungsfähige Sachen sind. Also ich bin, glaube ich, aktuell am 46. Buch und wenn ich mir das so angucke, überfordere ich eher die Verlage, als dass mir die Ideen ausgehen.
Ja, ist doch schön eigentlich, oder? Mhm. Also würdest du sagen, machst du es auch viel für dich dann am Ende des Tages? Weil ich meine, am Ende des Tages ist es ein Beruf. Ich meine, du arbeitest ja auch hier, du hast ja noch die anderen Sachen. Du müsstest es ja eigentlich gar nicht machen, aber trotzdem machst du es ja weiter.
Also ich mache es gerne. Ja, ich mache es total gerne. Ich muss natürlich gucken, dass ich mich nicht überfordere, aber dafür sorgt ja die Mama. Und natürlich ist es auch schön, Geld zu verdienen. Da müsste ich ja lügen. Ne? Damit kann man viele schöne Sachen machen. Ne? Auch schöne Reisen natürlich. Und haben wir gerade schon wieder ein paar terminiert. Die meisten sehr im Nahumfeld. Endlich schaffen wir es mal nach 30, nee, Quatsch, ist sogar länger her, 35 Jahren, die Mama und ich, mal für 3 Tage nach Paris zu fahren.
Ach stimmt, ihr wart immer nur alleine da, ne?
Oder ja, so beruflich dann. So allein. Beruflich oder so, ne? Man sagt, nee, wir wollen mal wirklich mal was angucken. Und nicht nur im Vorbeifahren auf den Eiffelturm gucken oder so. Ja, also das, ne, natürlich ist Geld verdienen schön. Ne? Oder auch hier mit meiner Arbeit in der Waldakademie als Teammitglied, das ist einfach, ist natürlich auch schön. Ne? Also wenn ich weiß, das ist eben nicht nur Hobby. Und ich kann mir davon zum Beispiel, hatte ich glaube ich sogar schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, so ein kleines, wie im Taschenformat vollautomatisches Teleskop, die für Teleskopverhältnisse nicht teuer sind, 500 Euro. Also ein gutes Teleskop kann etliche 1000 kosten, also im Hobbybereich. Aber das ist echt ein relativ preiswertes und macht irre Aufnahmen vom Weltall. Sowas macht mich dann auch glücklich. Ne? Also ich finde Geld jetzt nicht anrüchig. Ne? Also das ist aber nicht mein Treiber. Mein Treiber ist bei Projekten, mich reizt das, ich habe was im Kopf und denke, also eine Idee, die so noch nicht formuliert worden ist, also schon in Teilbereichen so formuliert, das sind nicht alles meine Erfindungen, aber in dieser Zusammenstellung, ob das Bakterien sind oder das neue Projekt eben, über das ich ja nicht so sprechen kann, das finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee. Und dann sammle ich, was gibt es dazu, gibt es Dinge, die diese Thesen, die ich mir selber entwickelt, stützen. Da lese ich mir irre viele Studien durch und dabei stoße ich dann auf Sachen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Denke, was? Das glaube ich ja überhaupt nicht.
Gab es einen Moment beim Bakterienbuch, wo du dachtest so?
Mehrere. Ich bin zum Beispiel auf ein Thema gestoßen, Mikroplastik. Ne, weil da haben Bakterien, lassen sich da coole Lösungen einfallen. Die sind ja nicht blöd und seit 4 Milliarden Jahren hier sehr erfolgreich am Ruder. Die werden auch mit sowas fertig, interessanterweise. Und bin dann aber auf einen Post von dem Hirschhausen gestoßen. Der hat das auch aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob dieselbe Studie, aber der hat das in einem Insta-Post veröffentlicht, ein Gehirn enthält teilweise so viel Mikroplastik wie 4 solche Flaschen, Plastikflaschendeckel. Mhm. Ne? Nämlich 7 Gramm. Da habe ich gedacht, der übertreibt doch. Also ich schätze den sehr, ne? Da dachte ich, aber der übertreibt aber jetzt, ne? Ich gucke mal schnell in meinem eigenen Manuskript nach. Das habe ich doch recherchiert, habe ich doch eine Studie hinterlegt. Und da habe ich festgestellt, stimmt, habe ich da auch erwähnt. Und zwar natürlich nicht so übersetzt, aber von der Menge her. Da dachte ich, ach, guck mal an, ich habe ja meine eigenen Sachen auch nicht alle im Kopf.
Und jetzt aber noch eine ganz andere Frage, was hat das mit Bakterien zu tun?
Was hat das mit Bakterien zu tun? Also es gibt ein Mikroplastikproblem, ne, logischerweise. Also man hat ja bis vor ein paar Jahren gar nicht gewusst, dass das überhaupt diese Blut-Hirn-Schranke überwindet. Und jetzt, wo man weiß, dass so ist, guckt man überhaupt erstmal im Hirn nach und denkt, ach du meine Güte, das sind nennenswerte Mengen, die dort die Blutkanälchen verstopfen.
Und sind das bis zu 7 Gramm oder glaubst du, wir beide haben auch gerade ein paar Gramm Mikroplastik im
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich jetzt meine eigene Studie, also nicht meine, sondern die, die ich zitiere, das ist eine US-amerikanische, wo man eben Gehirne toter seziert hat. Jetzt auch keine Riesenmengen. Ich sag mal irgendwas im niedrigen zweistelligen Bereich. Und da hat man eben solche Mengen festgestellt. Ne? Jetzt weiß ich nicht, unter was für Umständen diese Leute gelebt haben, aber wir gucken uns jetzt mal unsere Klamotten an. Ich glaube, du hast, weiß ich gar nicht,
was. Ich habe hier Baumwolle.
Ich habe jetzt hier was mit Kunstfaser. Das Thema hatten wir ja auch mal bei Outdoor-Bekleidung. Und es sind halt ständig auch in der Luft. Wir atmen das ein, wir trinken das, wenn man aus Plastikflaschen trinkt, bla bla bla. Also wir haben es im Körper. Und ja, deine Frage war ja, haben wir sowas im Kopf? Definitiv. Je älter man ist, desto mehr. Wobei, muss gar nicht sein. Die Älteren, wie zum Beispiel ich, sind ja relativ mikroplastikfrei aufgewachsen.
Ne? Ja, sogar noch mit Stoffwindeln. Dadurch, dass wir jetzt selber ein Kind bekommen haben, Johanna und ich, es ist für uns wirklich so, wo ich mir denke, okay, gut, wir benutzen Windeln, wie die meisten wahrscheinlich auch. Und ich weiß, das ist nicht die nachhaltigste Lösung. Und da habe ich auch nochmal gedacht, okay, gut, aber zum Beispiel meine Großmutter, die wird ja noch keine Windel gehabt haben. Da habe ich mal geguckt, so diese klassische Einwegwindel, die kam erst in den 70ern auf. Du bist ja vorher geboren, das heißt, das lief ja damals alles über Stoffwindeln. Ne? Mhm. Und ich meine, bei uns ist jetzt so, Johanna arbeitet jetzt auch schon wieder, also ist einfach ein riesen Zeitaufwand, den man betreiben müsste jetzt nochmal wirklich, um, glaube ich zumindest, die Kinder dann abzuhalten oder andere Sachen zu machen, ne, Stoffwindeln wieder verwenden. Wohl wissend, dass das die deutlich nachhaltigere Sache ist, habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, dass wir trotzdem diese Windeln benutzen. Aber ich finde das schon Wahnsinn, was da für ein Plastikmüll am Ende des Tages produziert wird. Gigantisch, wirklich.
Ja, also wir haben früher, ne, als ich klein war, die Milch in einer Milchkanne geholt bei Edeka. Mhm. Ne? Da denkt das, weiß ich noch, so eine Pumpe da, ne? Ich weiß gar nicht, wie das gemessen worden ist, was man da rausgezapft hat. Die Wurst, gut, das war so Wachspapier, ob das jetzt unbedingt besser gewesen ist, mit dem man die Scheiben da getrennt hat, ne? Mhm. Und das war schon eine Revolution, als dann so, da kam die Milch in so Schläuchen auf, so Plastikschläuchen. Und ne, die hat man dann, da gab es schon spezielle Halterungen, weil das war ja so ein wabbeliger, ja, wie eine Plastiktüte eigentlich. Wo man die, kann ich mich daran erinnern, wie das ausgesehen hat. Dann, ja, das war so in den 70er Jahren, da kam dann massiv Plastik auf. Da war ich ja auch noch Jugendlicher, also ich werde schon ab da Portionen abbekommen haben. Aber so Sachen wie Fertiggerichte und so. Also es war damals teurer als frisch gekocht. Konnten wir uns gar nicht leisten als Familie. Also ich bin relativ plastikarm aufgewachsen, aber habe natürlich seitdem natürlich auch massig von dem Zeug konsumiert. Ich weiß, beim Studium, da kamen gerade so Faserpelzjacken auf. Also letztendlich Vlies. Ne?
Ja, genau. Das jetzt, was heute sagt man Teddy-Jacken dazu.
Damals Faserpelz, so Waldarbeit, bla bla bla. Wow, der letzte Scheiß, hätte ich mal gesagt, heiße Scheiß sozusagen. Und dann, das war also wer was auf sich hielt, der hat sich Faserpelzjacken gekauft, ne? Wo die eigentlich für Waldarbeit total unpraktisch sind, weil in diesen Teddy-Kran, da bleibt ja jede Menge Brösel hängen. Ne? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber gut, es war damals halt, kam das auf und warm. Cool. Wow.
Ja. Ja, so langsam kommen wir zum Ende. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Und zwar, was macht dir Mut?
Was macht mir Mut? Zum Beispiel, dass wir zwei hier sitzen. Mhm. Also ich finde das wirklich cool, was du und Johanna hier auf die Beine gestellt habt. Haben wir gestern tatsächlich auch noch mal drüber geredet. Und da werde ich auch häufig drauf angesprochen, dass das unfassbar ist, was ihr hier aufgebaut habt. Ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, ja, mir macht Mut, die COP30 in Brasilien, es hat ja trotzdem Ergebnisse und so weiter und so weiter. Irgendwas Abstraktes, also das macht mir natürlich schon auch Mut. Ne? Oder auch, dass die bösen Chinesen so viel Solarzellen produzieren und damit die Welt überschwemmen und die ein Kohlekraftwerk nach dem anderen nicht mehr rentabel wird. Ja, sowas macht mir auch Mut. Und mir macht auch tatsächlich Mut, wenn ich jeden Tag sehe, was ihr hier macht, auch das Team, ne? Also die Leute sind echt cool. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man, das ist ja auch keine Blase im Übrigen. Hier kommen ja auch konservativere Menschen aus der Forstwirtschaft hierher, ob das Referendare sind oder Studierende, klassische Studiengänge, wie auch immer, finde ich auch toll, dass ihr euch systematisch mit denen auseinandersetzt. Also es ist keine Blase, aber es ist eine Wohlfühlatmosphäre, wie ich die von meinem alten Beruf her gar nicht kenne. Es wird sich um alles gekümmert, man hilft sich gegenseitig, also es ist sehr respektvoll. Es sind natürlich auch alle mehr oder weniger auf derselben Wellenlänge, mögen dieselben Dinge in Bezug auf Umwelt. Privat ist das ganz anders, das bereichert das Team auch. Es ist einfach schön. Ich meine, ich bin ja der Älteste hier, das ist schon manchmal ein bisschen komisch, ne? Mhm. Doch, das, ne, mit 61, ich weiß gar nicht, wie ist der Altersschnitt hier, so ganz grob.
Boah, ich würde sagen, mittlerweile so 32.
Ja. Ne, aber ja, das ist auch so die Hälfte, ne? Ja. Wenn man mal ehrlich ist.
Das hält ja auch jung, ne? Dann im Umkehrschluss.
Ja, genau. Also im Umkehrschluss hält das auch jung. Aber das ist ja, also die Frage wäre auch, was gibt mir Mut? Das ist einfach schön. Das lohnt sich, an sowas zu arbeiten. Ihr habt ja auch tolle Erfolge schon erreicht, ne? Also auch nicht nur hier für das Urwaldprojekt, also Waldschutz, sondern auch waldpolitisch, in der NGO-Szene, Influencer-Szene. Das ist einfach schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Und auch völlig an mir vorbei im Übrigen, ne? Also das ist ja schon lange vorbei, das Thema Peter Wohlleben steht da als Flaggschiff. Das haben wir übrigens gerade heute war das heute in der Besprechung oder gestern, dass hier an die Waldakademie auch zunehmend Leute kommen, die Peter Wohlleben nicht kennen. Das ist übrigens kein Sakrileg, ne? Für alle, die jetzt hier mal die Waldakademie besuchen wollen. Über sowas freue ich mich, dass ich vielfach überhaupt keine Rolle mehr spiele. Das macht mich zuversichtlich, ne? Weil das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass man so ikonisch irgendwo hergetragen wird und irgendwann wird der Sargdeckel zugeklappt und das wird irgendwann logischerweise alles irrelevant. Also das ist ja, habt ihr ja schon lange hinter euch gelassen. Du bist seit 2018 Geschäftsführer, ne?
Ja, genau. Also würdest du sagen, die neue Generation, Luisa Neubauer hat irgendwas, weil so die Frage, darf man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Das ist natürlich was, womit man sich auch beschäftigt, wenn man Eltern werden möchte. Und die hat da was ganz Schönes gesagt eigentlich. Ist jetzt nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß hat sie gesagt, irgendwie so, wenn man jetzt Kinder in die Welt setzt, das ist im Prinzip eine Liebeserklärung an die Zukunft. Weil man setzt ja Menschen in die Welt, die in Zukunft ja auch noch leben sollen. Und das ist ja dann im Prinzip ein Zeichen dafür, dass man an die Zukunft glaubt. Und das finde ich irgendwie fand ich sehr, sehr schön.
Ja, also das. Und ich sehe es auch nicht so düster, die Zukunft. Wir machen ja alle miteinander die Anstrengung, weil wir denken, wir kriegen es hin. Und stell mal vor, das klappt. Mhm. Also man denkt ja immer viele Leute denken, mir geht es ja auch manchmal so, man strammelt uns hier ab und dann liest man die Klimaszenarien, das läuft in eine ganz schlechte Richtung und dann schmelzen die Gletscher und so weiter und so weiter und das wird, der Regenwald am Amazonas wird seine Kipppunkte überschreiten. Ich habe neulich nochmal gelesen, ist keine Frage ob, sondern wann, denke ich, also das ist ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gehängt. Also wir strampeln uns alle ab und trotzdem wird es immer schlechter. Ich persönlich bin davon überzeugt, wir werden, vielleicht haben wir die Talsohle sogar schon durchstritten, vielleicht schreiten wir sie erst in 10 Jahren, aber dann kriegen wir die Kurve und stellen wir vor, das klappt. Was ist denn das dann für eine Welt? Mhm. Daran denkt man ja gar nicht. Ich habe mir das aber häufiger schon mal gedacht bei einer Fahrt über die Autobahn, wow, irgendwann wird das Ding leer. Weil Individualverkehr, da muss man wirklich mal ehrlich sein, wird in 30 oder 40 Jahren keinen Sinn mehr machen. Also das natürlich gibt es auch Leute, die dann Auto oder was auch immer dann fahren, aber so viel wie heute, dass in jedem Auto im Berufsverkehr eine Person sitzt, die nach Hause braust und dabei Diesel- und Benzinabgase hinter sich lässt, also das ist sicher in 30 bis 40 Jahren Geschichte und vielleicht eine schöne Geschichte, wo man sagt, wow, heute gut ausgebauter Nahverkehr, super toll, man kann Bahn fahren und könnte zum Beispiel auch Arbeitsabteile mieten für Gruppen, die mal schön eingerichtet sind mit einem netten Service, so mobile Büros, in denen man reist, wo die Reise selbst gar keine Rolle mehr spielt, ist ja übrigens angedacht bei der Bahn, ne? Mhm. Wäre schön, wenn sie mal umsetzen. Und dann auch noch bezahlbar und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Zukunft wird ganz wunderbar, nachdem wir auf dem Weg dahin vielleicht noch ein paar Jahre ein bisschen Porzellan zerschlagen. Aber also von daher, ich freue mich natürlich abgesehen davon über Enkelkinder sehr und bin davon überzeugt, dass sie eine sehr, sehr schöne Zukunft vor sich haben.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit der 200. Folge. Und ja, vielen Dank, dass du heute in deinem Podcast zu Gast warst.
Ja, ich bedanke mich auch. Und ich bedanke mich auch bei euch allen, die ihr zugehört habt. Also 200 Folgen, ja, war übrigens auch deine Idee. Ne? Sogar der Name, Peter und der Wald. Also ich sitze hier einfach rum und werde hier mit Ideen konfrontiert und sage, kriege ich nur gesagt, magst du mitmachen? Ja, insofern war das hier die perfekte Folge. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und wir arbeiten schon an den 200 nächsten Folgen. Ne?
Auf jeden Fall. Also sehr, sehr schönes Format. Und ich muss auch ehrlich sagen, es schreiben immer so viele auch bei Spotify in den Kommentaren. Und wir bekommen so viele E-Mails. Du bekommst ja auch nochmal E-Mails. Wir haben, glaube ich, ein eigenes Kontaktformular dafür. Und es ist auch so schön zu sehen, wie viele Menschen diesen Podcast hören und wie viele Menschen aber auch darauf hin interagieren und uns Sachen zuschicken und überhaupt auch selber aktiv werden. Das ist was, was zumindest mich persönlich sehr, sehr motiviert, da auch weiterzumachen. Allein, wenn man jetzt mal schaut, der Studiengang in Eberswalde, wie viele Menschen jetzt da studieren, weil die den Podcast hören. Ist doch irre, oder?
Ja, es ist verrückt. Also der Podcast, der hat schon einiges bewirkt. Und das kann er natürlich nur deswegen, weil ihn so viele hören. Also deswegen hört fleißig mit. Alleine das Hören macht was. Das ist unfassbar. Ne? Durch das Podcast-Hören verändert ihr die Welt ein bisschen.
Das ist doch sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank und bis demnächst.
Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.